Erfahrungen von Devotees. Wer ist Satya Sai Baba? Auszüge aus Die Chance deines Lebens von Howard Levin. Den Damen wurde ein Zimmer im Erdgeschoss an der Rückseite von Sai Babas Residenz zugewiesen. Die Herren erhielten ein Zimmer am hinteren Ende der langen vorderen Halle direkt unter der Treppe, die zu Swamis privaten Gemächern im Obergeschoss führte. Wir hatten Zugang zu unserem Zimmer nur durch die Außentür. Die Innentür, welche die lange Halle vom Rest des Erdgeschossbereiches abtrennte, wurde verriegelt gehalten. Swami sagte später, die Herren können auf dem Dach vor seinem Zimmer schlafen, wenn sie dies wünschten, und es stand uns frei, den Garten zur Meditation zu nutzen. Wir sollten dieselbe Küche wie zuvor zur Verfügung haben. Und Sai Baba arrangierte, dass uns täglich Milch aus der Molkerei im nahegelegenen Whitefield geliefert wurde. Wie lassen sich die Tage beschreiben, die so erfüllt sind von Frieden und Zufriedenheit? Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre ich wahrscheinlich ins Samadhi eingegangen. Der Morgenablauf in Brindavan. Während wir auf dem Dach von Sai Babas Residenz schliefen, konnten wir ihn früh morgens hören. Lange vor der Dämmerung war er schon in seinem Bad. Für uns war das Signal, aus unseren Schlafsäcken zu schlüpfen, uns anzuziehen und zu meditieren. Offensichtlich waren dies Sai Babas Anweisungen an die Gruppe gewesen, bevor ich eintraf. Und ich fand es einfacher zu tun, was alle anderen taten, und erst später Fragen zu stellen. Nach der Meditation stellten wir uns in einer Reihe auf, die Damen auf der einen Seite und die Herren auf der anderen, am Fuße der hinteren Treppe, die vom Dach zu einer rückwärtigen Veranda führte. Swami kam immer zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr morgens aus seinem Zimmer, stieg die Treppen herunter und schritt über die Veranda zum Frühstück im Speisesaal. Jeden Morgen, wenn er herunterkam, begrüßte er uns. »Good morning, Sir«, sagte er immer wieder, zu Damen und Herren gleichermaßen. Manchmal kam er die Treppe runter, über das ganze Gesicht strahlend und sagte, »Very happy, very happy«, oder »Wer sind all diese Roadies?« Er hatte Kosenamen für die meisten von uns. Die Namen der Mädchen waren India, ihren änderte er nie, Masha nannte er Govri, Michelle nannte er New York Lady, und dann gab es verschiedene Abstufungen von Hysterias, das heißt Hysteria Nummer 1, Hysteria Nummer 2, Hysteria Nummer 3 und so weiter. Tal war Rowdy. Jill wurde Freedom genannt, weil er immer nach Freiheit fragte. Carrie wurde wegen seiner roten Haare Carrot Top, Karottenkopf, genannt. Jay hieß Dirty, weil er nie sein Gewand wechselte. Tony trug ein Stirnband, also nannte Swami ihn Bandman. Bruce wurde Bruce gerufen und ich wurde Dogman genannt, wegen meiner Hündin. Cinch, was für ein gutes Karma sie hatte. Sie durfte länger im Haus des Herrn bleiben, länger als ich. Ich habe den Leuten immer gesagt, dass Cinch nur Leute mit negativen Schwingungen anbellt. Nun, bei einem der ersten Darshans, die ich besuchte, jagte Cinch Swami die Auffahrt hinunter und bellte ihn an. Sai Baba drehte sich um und schaute über seine Schulter. Cinch blieb stehen und er war still. Auch mir blieb das Herz stehen, so peinlich war mir das. Ich rannte hinterher und packte sie, und gerade als ich sie schlagen wollte, kam Sai Baba auf mich zu. »Nein, schlag sie nicht«, sagte er, »sie ist ein guter Hund.« Es war so demütigend. »Du dachtest, sie bellt nur negative Menschen an«, sagte ich spöttisch zu mir selbst, und im nächsten Moment weinte ich. Ich eilte von den Blicken der Menschen in der Darshan-Reihe weg und dachte, könnte er wissen, was ich über ihr Bellen gesagt habe? Ja, ich wusste, dass er es wusste. Am folgenden Morgen, als ich von der Veranda hinter Sai Babas Haus die Treppe hinaufgehen wollte, kam er heraus. Cinch, die mir gefolgt war, ging zu Sai Baba hinüber, wedelte mit dem Schwanz und schnüffelte an seinen Füßen. Sai Baba hob seine Arme, winkelte seine Ellenbogen an, legte die Handflächen an seine Schultern in einer Geste der Überraschung ab und machte drei zierliche Schritte rückwärts. »Oh, was ist das?«, fragte er und zeigte auf Cinch. Es ist ein tibetischer Hund, Swami, sagte ich. Ja, ja, Hund, ich weiß. Dann sagte er sanft. Weißt du, warum sie mich angebellt hat? Er machte mit seinen Händen eine Geste um sein Haar herum. Das ist, weil ich so fülliges Haar habe. Er lächelte und ging wieder hinein. Ich fühlte mich wegen des ganzen Vorfalls besser. Wer ist Sai Baba? Wer ist er, dachte ich. Du betest um einen Avatar und du bekommst einen. Ist es wirklich so einfach? Ich hatte viele Zweifel. Jeden Abend hatten wir Bhajans mit Swami im Schreinraum auf der Rückseite des Bungalows. Er sang uns vor und wir versuchten, die Zeilen wiederholend zu folgen. Eines Abends stolzierte Sinch schwanzwedelnd herein. Tal packte sie schnell und setzte sie unsanft vor die Tür. Jedoch Baba lächelte nur und sang weiter für uns, um dann die Bhajans anzuführen. Am folgenden Morgen kam Swami die hintere Treppe herunter, seinem allgemeinen Tagesablauf folgend. Er sagte sein übliches »Guten Morgen, Sir« und dann überreichte er jedem von uns ein kleines rotes Buch mit dem Titel »Wer ist Sai Baba?« »Versucht nicht, mich zu ermessen, ihr werdet nur scheitern«, hieß es darin. »Ich bin kein Mann, ich bin keine Frau, ich bin nicht jung, ich bin nicht alt, ich bin all dies. Versucht zuerst, euch selbst zu verstehen, dann könnt ihr mich erkennen.« Wir wurden zu den Bhajans gerufen und er forderte jeden von uns auf, einen Bhajan zu singen. Es fiel mir anfangs sehr schwer, die Bhajans zu verstehen, aber schnell lernte ich Madhura, Madhura, Murali, Gana, Shyama. Baba bat Michelle, Door of my heart und Listen, listen, listen to my heart's song. Er nannte sie diese Yogananda-Lieder. Nach dem Bhajans an diesem Morgen tauschten wir uns aus und entschieden, Sai Baba mit einigen englischen Bhajans zu überraschen. Also entschied sich Bruce, ein englisches Lied zu komponieren, das auf einem von Sai Babas Aussprüchen basierte. Es ging so. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food, my life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. Bruce fügte dann noch hinzu. Prema, Satya, Ananda, Dharma, Shanti, Ananda. Shirdi Sai, Pati Sai, Prema Sai, Jai Jai. Shirdi Baba, Pati Baba, Prema Baba, Jai Jai. Auch Toni hat ein Lied geschrieben. Sai Baba, Sai Baba, so kind, so kind. He's our mother, father, sister, brother, all in one. He's the earth, air, fire, water, moon and sun. Sai Baba, Sai Baba, so kind, so kind. He's everything that we have ever been. He's everything that we will ever be. And we are here today and tomorrow, so that he may help us see. Sai Baba, Sai Baba, so gütig, so gütig. Er ist unsere Mutter, unser Vater, Schwester, Bruder, alles in einem. Er ist die Erde, Luft, Feuer, Wasser, Mond und Sonne. Sai Baba, so gütig, so gütig. Er ist alles, was wir jemals gewesen sind. Er ist alles, was wir jemals sein werden. Und wir sind heute und morgen hier, damit er uns helfen möge, zu sehen. Wir sangen weiter. Swami schenkte seinen Kindern das strahlendste Lächeln. Er war, wie er es ausdrückte, sehr, sehr glücklich. Swami ermutigte uns immer dazu, neue Bhajans zu lernen. Und er sang sie uns immer und immer wieder vor, bis wir sie mit Leichtigkeit mitsingen konnten. Eines Abends versuchte er uns, Prema Mudita Manasa Kao beizubringen. Aber es war zu schwierig für uns. Also begann Swami ganz spontan, Telugu-Volkslieder aus seiner Jugendzeit zu singen. Er sang eine volle Stunde lang und erst da verstand ich die wahre Bedeutung des Wortes Süße, während ich seiner Stimme lauschte. In jener Nacht nahm er mein Herz und er hat es nie wieder zurückgegeben. Göttliche Mutter und Guru. Da wir auf dem Dach außerhalb von Sai Babas Zimmer schliefen, war es die Gewohnheit einiger Herren, früh morgens im hinteren Hof Gymnastik zu machen, bevor Swami herauskam. Eines Morgens joggte Amos in seinen Unterhosen herum, das typische Nadelstreifen-Boxershortartige Modell, das die Männer aus den Dörfern in der Öffentlichkeit tragen. Einige Morgen später erschien Sai Babas Schneider mit vielen Metern roter Seide, um daraus Swamis neue Gewänder zu fertigen. Die Seide war, seltsamerweise, in einem rosa, blau und weiß gestreiften Stoff eingewickelt. Ich fragte mich, wofür dieser Stoff wohl gedacht sei, da er offensichtlich nicht für Sai Baba war. An jenem Abend waren wir wie üblich alle auf der hinteren Veranda versammelt, als Swami herauskam. Er trug eine purpurrote Robe und sein Haar im Afro-Stil hochfrisiert, war überwiegend schwarz mit etwas Grau darin. Mir wurde klar, dass er nicht von dieser physischen Welt war. Er erwähnte, dass Amos in seinen Shorts herumgelaufen sei. Das ist keine angemessene Nachtkleidung, sagte er. Hier sind Damen anwesend. Er deutete auf das Fenster des hinteren Raums, in dem die Damen untergebracht waren. Als nächstes gebe ich den Herren angemessene Nachtkleidung, sagte er und gab dem Schneider ein Zeichen, an uns Maß zu nehmen. Schon am nächsten Tag kam Swami und überreichte allen 13 Herren normale Pyjamas im westlichen Stil, gefertigt aus diesem rosa, blau und weiß gestreiften Stoff. Sie waren vorne zugeknöpft, hatten kleine Kragen und die ordnungsgemäße Brusttasche auf der linken Seite. Er war wie unsere liebende Mutter, als er uns unsere Pyjamas überreichte. Eines Morgens, einige Tage nachdem wir in Swamis Haus eingezogen waren, rief er uns zu einem Gruppeninterview und verzichtete an jedem Morgen auf den öffentlichen Darshan. Wir alle 20 drängten uns in den kleinen Raum näher der Einfahrt, mit Blick auf das Tor, das sein privates Gelände von der Öffentlichkeit trennte. Es gab ein Gedränge um die vorderen Plätze, und da ich mich immer noch wie ein Neuling fühlte, wollte ich mich nicht nach vorne drängen, also setzte ich mich nach hinten. Ich saß einfach da, schaute ihn an und beobachtete jede seiner Bewegungen. Er trug ein karmesinrotes Gewand und sein Haar in einem großen Afro-Stil, war überwiegend schwarz mit etwas Grau. Es war für mich ganz klar, dass er nicht von dieser physischen Welt war. Ich spürte die gewaltige Energie, die sein Wesen erfüllte, und ich konnte tatsächlich eine Lichtaura um ihn herum sehen. Von meinem ersten Interview behielt ich kein einziges Wort in Erinnerung, das er sagte. Der Gedanke schoss mir immer wieder durch den Kopf, dass er nicht von diesem Planeten war und wie überaus, überaus schön er war. Bei dem zweiten Gruppeninterview einige Tage später versammelten wir uns alle wie üblich um ihn. Er sagte mit einem Lächeln, »Kommt, setzt euch näher zu Swami.« Wir rückten alle eng zusammen, um ihm so nah wie möglich zu sein. »Was wollt ihr?« fragte er. »Deine Gnade, Swami«, antwortete Bruce. »Nein, nein, irgendein weltliches Geschenk. Ich bin immer bereit.« Er streckte seine Hand aus, so wie er es tut, wenn er gerade im Begriff ist, etwas zu materialisieren. Wollt ihr Ringe, Uhren, Chapamalas, irgendetwas davon? Nein, Swami, nur deine Gnade, antwortete der Chor der Stimmen. Er war überaus erfreut. Er sprach über das Sehnen der Seele nach Gott und das Sehnen Gottes nach der individuellen Seele. Er sagte, Ramakrishna, ein bekannter Heiliger und eine göttliche Inkarnation, habe dies so häufig ausgedrückt. Mutter, Mutter, ich will deinen Darshan. Mutter, Mutter, ich will deinen Darshan. Dieses Interview war meine erste Erfahrung mit seinen Lehren, seinen Upadesha, spirituelle Unterweisung. Er erzählte uns, dass so wie die individuelle Seele sich nach Gott sehnt, Gott sich ebenso nach der individuellen Seele sehnt. Er benutzte die Begriffe Jivatma, individuelle Seele, und Paramatma, universelle Seele. Mit seinen Händen deutete er mit dem Zeigefinger der einen Hand nach oben und mit dem Zeigefinger der anderen Hand nach unten und führte die Spitzen beider Finger zusammen. Er sagte, wie der Stalagnit und der Stalagmit in einer Höhle, wachsen die Seelen ganz natürlich aufeinander zu. Dann hielt er inne und sagte, das ist kein gutes Beispiel. Er gab zu verstehen, dass er nicht damit zufrieden war, wie seine Finger versuchten, das korrekte Bild zu vermitteln. Ich saß dieses Mal näher bei ihm, direkt an seinem Stuhl. Er streckte seine rechte Hand aus, die Handfläche nach unten, die Finger ausgestreckt. Er begann, seine Hand in einer kreisenden Bewegung zu bewegen und sie vibrierte wie eine Stimmgabel. Augenblicklich erschien ein kleiner schwarzer Stein, den er ergriff, als er sich materialisierte. Er reichte den Stein herum, damit wir ihn untersuchen konnten. Er hatte einen Durchmesser von etwa 4 bis 5 Zentimetern, war rund geformt und fest wie Granit oder Marmor. Nachdem jeder von uns den Stein begutachtet hatte, nahm er ihn wieder an sich. Er hob ihn an seine Lippen und blies dann, während er ihn zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, sanft, aber bestimmt darauf. Er reichte ihn ein zweites Mal im Raum herum und wir konnten sehen, dass er nun eine kleine Vertiefung auf seiner Oberfläche hatte, wie zwei Kreise, die sich überschnitten und eine liegende Acht bildeten. Das Objekt blieb bei Gil stehen, der es festhielt und nicht mehr loslassen wollte. Während der Stein herumgereicht wurde, sagte Swami, seht, genau so. Das ist eine kleine Höhle. Und da sind der Stalaktit und der Stalagmit. Sie repräsentieren Jivatma und Paramatma. Wie sie miteinander verschmelzen. Nur die Liebe ist wichtig. Nur durch Liebe können wir mit Gott eins werden. Meditation und Yoga sind ohne Liebe nutzlos. Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, alle drei müssen von Liebe durchdrungen sein. Karma-Yoga ist wie das Reisen in der dritten Klasse des Zuges. Bhakti ist wie die zweite Klasse und Jnana ist wie die erste Klasse. Alle drei Abteile kommen zur gleichen Zeit am Bahnhof an. Die dritte Klasse erfordert etwas harte Arbeit. Die zweite Klasse bietet mehr Komfort, eine angenehme Fahrt und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Die erste Klasse ist für gewöhnliche Menschen schwer zu erreichen. Ich bin die Lokomotive. Ich ziehe euch an euer Ziel. Nach dem Interview stand er auf. Wir alle erhoben uns. Er bewegte seine rechte Hand kreisförmig und aus seiner Handfläche kam heißes Halwa, eine indische Süßigkeit. Er verteilte etwas davon an uns alle und es war mehr als genug für jeden da. Das Leben ist ein Traum. Verwirkliche ihn. Nach einigen Nächten beschloss ich, das Schlafen auf dem Dach aufzugeben und blieb unten vor dem Zimmer, das Swami den Herren zugewiesen hatte. Die Nachtluft auf dem Dach wurde zunehmend feuchter und ich wachte morgens oft taufrisch, aber völlig durchnässt auf. Eines Nachts hatte ich einen Traum, in dem ich in einem Zug saß, der Indien verließ. Unterwegs traf ich einen Mann, der mir sagte, ich solle Indien nicht verlassen, sondern stattdessen zu Satya Sai Baba gehen. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich am Fuße eines kargen Hügels stand. Auf dem Gipfel des Hügels befand sich ein weißes, rechteckiges Gebäude, das von einem Maschendrahtzaun mit Stacheldraht obendrauf umgeben war. Ich machte mich an den Aufstieg über die lange, unbefestigte Einfahrt, die sich bis zum Gipfel des Hügels hinaufwand. Dann saß ich in einem Raum auf der Couch mit Kunststoffbezug. Sai Baba kam herein und setzte sich neben mich. Er erzählte mir von Lord Buddha. Er sagte, Buddha gab alle weltlichen Verhaftungen auf und suchte nach der Wahrheit. Dann beugte ich mich hinunter und berührte Sai Babas Füße. Ich betete, bitte schenke mir Befreiung. Aber er antwortete nicht. Stattdessen saß er einfach da und wiegte sich sanft vor und zurück. Als ich am Morgen aufwachte, hatte ich das Gefühl, dass der Traum real gewesen war. Er blieb so lebendig in meinem Geist. Erst später erfuhr ich, dass Träume von Sai Baba in Wirklichkeit Besuche von ihm sind. Howard Levin, USA. Howard Levin war ein Innenarchitekt in New York und San Francisco, der das Leben eines Hippies annahm und per Anhalter nach Indien reiste, wo er Sai Baba begegnete. Er gehörte zu den ursprünglichen Sai-Hippies, einer Gruppe junger Menschen, die den Ashram besuchten und das Privileg hatten, in den 1970er Jahren kostbare Zeit mit Sri Satya Sai Baba zu verbringen.